Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie erlebt man den Raketenhagel in Tel Aviv? Wie ist die Lage in Israel und was bedeutet diese jüngste Eskalation zwischen Israel und dem Mullah-Regime im Iran? Das möchte ich jetzt Daniel Sperrer fragen. Sie ist nicht nur ausgewiesene Israel-Expertin, die wiederholt in der Region war, als Journalistin und als Privatfrau. Sie ist auch die Mutter eines Sohnes, der jetzt in Israel war. Und sie wird uns verraten, wie das weitergegangen ist. Schönen guten Abend, Daniel Sperrer.
Danke für die Einladung.
Daniel Sperrer, ich fange das erste mit der persönlichen Betroffenheit an, weil wir haben ja auch die letzten Tage viel geredet und natürlich war das ein Horror. Ihr Sohn war zufällig gerade in Israel, als diese gezielten Angriffe von Israel losgingen und mit dem Raketenhagel beantwortet wurden. Wie ging es Ihnen da?
Also es war ab Freitag natürlich ein absoluter Ausnahmezustand, auch bei uns in der Familie, weil man doch mitfiebert. Wir haben alle in Israel Kriege erlebt, wir haben die Intifada miterlebt, weil wir immer wieder dort waren in Kriegs- und Krisensituationen. Auch meine Kinder während ihres Studiums und während ihres Gap Years in Israel. Aber mein Sohn hat gesagt, das ist jetzt eine ganz neue Dimension. Es war diese Freitagnacht verstörend. Man hat in etwa damit gerechnet, dass es Angriffe geben wird, dass also Israel den Iran dazu zwingen wird, sein Atomprogramm zu beenden, mit kriegerischen Mitteln sozusagen. Das heißt, es war damit gerechnet worden, aber nicht der präzise Zeitpunkt.
Klar.
Und es war dann auch so, dass sehr, sehr viele Menschen sehr schnell in Schutzräume laufen mussten. Und das war die Schwierigkeit, dass es vor den Schutzräumen da zu einem Stau gekommen ist. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Man ist vorbereitet. Man kann also geregelter in die Schutzräume kommen. Die Häuser haben alle, sind alle gut ausgerüstet. Respektive müssen die Menschen in die Tiefgaragen gehen, was jetzt jede Nacht mehrmals der Fall war. Das heißt also, ein Durchschlafen ist ganz und gar unmöglich. Und dann natürlich doch auch diese tiefen, schmerzvollen Angriffe auf die Zivilbevölkerung durch die Raketen aus dem Iran, der jetzt schon, diesen Angriffen sind jetzt schon 25 Menschen zum Opfer gefallen und 500 Verletzte gibt es zu beklagen.
Mhm. Ihr Sohn ist ja Österreicher, der da noch raus wollte. Er war ja nur privat in Israel. Wie ist das dann vonstatten gegangen und hat da eigentlich die österreichische Regierung geholfen?
Ich glaube, es ist ganz schwierig, jetzt Menschen aus Israel rauszuholen, weil der gesamte Luftraum gesperrt ist. Es gibt Länder, die ihre Landsleute über den Landweg aus dem Land bringen. Polen, Tschechien hat da die Vorgabe gemacht. Mhm. Das heißt, sie organisieren für die Landsleute, für die Polen oder für die Tschechen, Landtransporte nach Jordanien über Allenby, über den Allenby-Grenzübergang und auch über Sharm el-Sheikh nach Ägypten, also entweder Jordanien oder Ägypten, wo dann ein Flughafen erreicht werden kann und die Menschen gezielt ausfliegen kann. Das hat Österreich bis jetzt noch nicht durchgeführt. Vielleicht gibt es jetzt schon Pläne dafür. Und meinem Sohn ist es gelungen, auf einem privaten Weg mit einem Boot nach Zypern, also über das Mittelmeer nach Zypern zu gelangen, wo er gerade vor wenigen Minuten eingetroffen ist.
Das heißt, das ist heute passiert.
Das ist heute passiert,
ja. Das glaube ich. Vielleicht, dass wir jetzt auf die generelle Situation zu sprechen kommen. Wenn natürlich jetzt viele Leute sagen, warum hat Israel das gemacht? Warum hat Israel den Iran angegriffen?
Wir schauen seit Jahren zu, wie der Iran an der Urananreicherung arbeitet. Es gibt immer wieder Gespräche und ich glaube, dass Israel das ganz genau beobachtet hat, wo der Iran steht und wie sehr der Iran die Weltöffentlichkeit vielleicht auch nicht mit der Wahrheit konfrontiert, um das milde auszudrücken. Und ich glaube, es war für Israel jetzt ein Punkt erreicht, wo man gesagt hat, wenn wir jetzt weiter zuwarten, dann wird der Iran in Kürze die Atombombe haben. Und ich glaube, das liegt im Sinn der gesamten Welt und der gesamten Öffentlichkeit, dass der Iran nicht in den Besitz dieser Bombe kommt. Und Israel war sehr, sehr gut darauf vorbereitet, auf diesen Moment. Das heißt, man hat über Jahre in Geheimaktionen sozusagen auch Menschen eingeschleust, respektive sich auf Vertraute geschaffen, vermutlich auch innerhalb des engsten Apparats. Denn wir haben ja gesehen, dass es gezielte Tötungen gab, die also im engsten Umfeld Feld der Führung passiert sind. Und das ist auch wichtig zu betonen, dass Israel in diesem Krieg wirklich gezielt auf das Atomprogramm und die Verantwortlichen abzielt, während der Iran jetzt mit Angriffen antwortet, mit hunderten Raketen, die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung treffen. Und hier frage ich mich, wo sind die Vereinten Nationen? Wo sind die Völkerrechtsexperten, die täglich Israel verurteilen? Ich höre von ihnen nichts.
Naja, doch, die Völkerrechtsexperten verurteilen Israel weiter und sagen, das sei völkerrechtswidrig.
Ja, das stimmt.
Aber grundsätzlich sind Sie der Meinung, dass sich Israel in diesem Konflikt alleine schlagen kann gegen Iran? Jetzt wissen wir, oder vielleicht wissen es nicht alle, Israel ist so groß wie Niederösterreich und hat so viele Einwohner wie ganz Österreich, also knapp 9 Millionen. Wir wissen, wie viel größer der Iran ist und wie viel Bevölkerung stärker er ist.
Absolut. Ich denke, dass Israel hier auch auf die Unterstützung der USA zählen kann. Das haben wir jetzt auch gesehen, auch durch diese recht rasche Abreise von Präsident Trump vom G7, G8-Gipfel. Das war also doch etwas überraschend. Und auch eigentlich die Erklärung auf diesem Gipfeltreffen, die doch in Richtung Israel gegangen ist. Also ich denke, dass Israel...
Also auch von den Europäern, muss man auch dazu sagen.
Das muss man in dem Zusammenhang auch betonen, dass hier Israel nicht so allein gelassen wird wie nach dem Überfall der Hamas, wo ja Israel wirklich allein gegen diese Terrororganisation in Gaza kämpft. Und jetzt gibt es natürlich diesen Mehrfrontenkrieg, in dem Israel sich befindet. Das ist sicher keine leichte Sache. Aber ich denke, beim Iran ist die Unterstützung der Welt hauptsächlich da.
Gleichzeitig hat der König von Jordanien heute, der gilt an sich als gemäßigter, gewarnt vor einer weiteren Eskalation und dass es sehr gefährlich sei, den Ayatollah Khamenei zu eliminieren, weil das könnte dann quasi nicht nur Iran und Israel, sondern die ganze Region gefährden. Jetzt hat Benjamin Netanyahu, der umstrittene Premierminister, gesagt, dass er das offen hält, ob man den Ayatollah Khamenei, das ist das religiöse Oberhaupt dieses Unrechtsregimes, der dort aber tatsächlich so eine Art Diktatorenrolle hat, also wer dort Präsident ist, ist eigentlich relativ wurscht, er entscheidet. Wie sehen Sie das?
Der König von Jordanien muss natürlich in erster Linie auch seine Klientel sozusagen bedienen. Sein Volk besteht hauptsächlich aus Palästinensern. Das heißt also, da muss er auch ein Signal setzen. Das ist gar keine Frage. Und da glaube ich auch, dass die USA hier mitsprechen werden. Es hat ja, wie wir wissen, von Donald Trump immer unterschiedliche Aussagen dazu gegeben, auch in diesem Fall. Das heißt, glaube ich, da werden die nächsten Tage entscheidend sein, wie das Schicksal von Herrn Khamenei sich entwickeln wird.
Das ist natürlich Reza Pahlavi. Er ist der Sohn des letzten Schahs, der ja quasi vor der islamischen Revolution des Ayatollah Khomeini damals 1979 gestürzt wurde. Der ruft die Bevölkerung, also die persische, iranische Bevölkerung zum Aufstand auf. Sie sind sehr lange auch Journalistin gewesen. Sie kennen natürlich die ganze Region. Halten Sie das für realistisch?
Das ist die Hoffnung und wir haben ja gesehen, welche Proteste es immer wieder gegeben hat, wie sie niedergeschlagen worden sind, wie mit der Opposition im Iran umgegangen wird.
Es und gibt mit 16-jährigen Mädchen, die totgeschlagen werden.
Das wollte ich auch gerade ausführen. Ja. Dass Oppositionelle hingerichtet werden, wie dort die Gesetzgebung unter Anführungszeichen funktioniert, dass Frauen zum Tod verurteilt wurden, weil sie den Schleier nicht richtig aufgesetzt hatten. Also es gibt in der Bevölkerung sicher da auch eine ganz, ganz große Bewegung, die diesen Kurs nicht weiterfahren möchte. Die Familie Pahlavi hat natürlich noch immer Unterstützung, das heißt, das ist die Familie des früheren Regenten, des Schah von Persien sozusagen. Aber auch da müssen wir die Entwicklung beobachten. Ja, also es gibt sehr viele Stimmen, vor allem im Exil, von Exil-Iranern, die sich sehr freuen, die das sehr positiv sehen, die natürlich auch viele Verwandte im Iran haben und glücklich sind, wenn es einen Befreiungsschlag gegen diese diktatorisch regierenden Ayatollahs gibt, ja, die dort wirklich die Menschen unterdrücken, die Frauen wirklich ausblenden aus der Gesellschaft. Wir sehen das ja auch immer wieder bei den Bildern, die wir aus dem Iran präsentiert bekommen. Also es ist wirklich eine unglaubliche Situation und ich denke, dass für die Menschen, für viele Menschen es ein Aufatmen bedeuten würde, wenn es zu einem Regimewechsel käme.
Das stimmt, bei den Exilpersern garantiert, es haben prominente Exil-Iraner in Frankreich im Le Monde einen ganzseitigen Aufruf geschaltet, wo sie zwar auch gegen das Regime auftreten, aber wo sie auch sagen, das Töten der Zivilisten auf beiden Seiten, also die betonen auch der israelischen Zivilisten, aber auch der iranischen Zivilisten, müsse aufhören. Das hat was für sich, oder?
Überhaupt keine Frage. Das ist immer eine dramatische Situation. Wir haben es in Gaza gesehen, wir sehen es jetzt im Iran. Aber hier, glaube ich, ist schon das Bemühen der israelischen Armee, hier ganz gezielt vorzugehen. Wir haben das gesehen, es geht gegen die Atomwissenschaftler, es geht gegen die Führung, vor allem die Führung des Geheimdienstes, die dafür verantwortlich sind, wie mit der Bevölkerung umgegangen wird. Also ich denke, dass hier absolut vermieden wird, dass es zu zivilen Opfern kommt. Es ist in einer Kriegssituation oft nicht vermeidbar und das ist eine Tragödie.
Jetzt rätseln natürlich auch viele, Netanjahu ist innenpolitisch in Israel auch unter Druck. Wir waren ja beide zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber erst kürzlich in Israel. Wir wissen beide, dass er in Israel nicht gerade Popularitätswettbewerbe gewinnen würde. Und die Leute rätseln jetzt, macht er das aus innenpolitischen Gründen?
Es ist die Frage. Ich meine, wir haben alle nicht den Einblick in das Atomprogramm, aber wir haben doch gehört von der Internationalen Atomagentur, dass der Iran ganz knapp vor der Bombe steht und dass es brandgefährlich ist. Also ich denke, es war vermutlich der richtige Zeitpunkt. Hier können wir nur spekulieren, wie sehr es da innenpolitische Gründe gab. Und es werden die nächsten Tage und Wochen entscheidend sein, ganz sicher entscheidend sein, wie auch das Schicksal von Benjamin Netanyahu weitergeht.
Jetzt haben Sie es vorher gesagt, wirklich entscheiden wird es Donald Trump, der US-Präsident. Jetzt wissen wir, dass Donald Trump, ich weiß nicht, wie ich das freundlich ausdrücken soll, eine sehr unbeständige Persönlichkeit ist. Wir wissen auch, dass er gesagt hat, innerhalb von 24 Stunden wird er Frieden zwischen Ukraine und Russland machen im Wahlkampf. Wir warten immer noch darauf. Und jetzt sagt er, ihm schwebt was Größeres vor als ein Waffenstillstand.
Ja, also bei ihm kann man nur
spekulieren.
Wie Kaffeesud lesen, sagt man auf gut Wienerisch. Also man kann wirklich bei ihm kaum etwas voraussagen. Aber in dem Fall hat er schon ganz klar gesagt, und ich glaube, dass er bei der Linie bleiben wird, der Iran darf nicht mehr in die Atomenergie so investieren, wie es vorher war. Weil es geht ja hier hauptsächlich nicht um die friedliche Nutzung, sondern um ganz etwas anderes. Und da wollte er wirklich einen Schlussstrich ziehen. Also bei den Verhandlungen kein Entgegenkommen. Und ich glaube, das hat er sehr, sehr klar gesagt. Und ich denke, bei dieser Linie könnte es durchaus sein, dass er dabei bleibt.
Das klingt wahrscheinlich. Wir werden das natürlich ganz genau befolgen und sicher in Bälde wieder miteinander reden. Vielen Dank, Daniel Sperrer, für das spannende Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.